Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova zu den aktuellen Nachrichten. Der tschechische Außenminister Cyril Svoboda hat nicht ausgeschlossen, dass die tschechische Regierung heute den Antrag des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko auf Erteilung eines Visums für die Beteiligung am NATO-Gipfel in Prag ablehnen wird. Svoboda sagte heute dem tschechischen Rundfunk, dass man eine gewisse Solidarität mit denjenigen Menschen haben müsse, die für Menschenrechte und Demokratie kämpfen. Daher sei es auch möglich, einem Staatsoberhaupt ein Visum zu verweigern, sagte der Chef der tschechischen Diplomatie. Der Abgeordnetenausschuss für Verteidigung und Sicherheit hat heute die US-amerikanische Hilfe bei den Sicherheitsmaßnahmen während des bevorstehenden NATO-Gipfels in Prag unterstützt. Der Ausschuss empfahl dem Unterhaus, die Gesetzesvorlage zu billigen, die den Schutz des tschechischen Luftraums durch die US-Militärkräfte während des NATO-Gipfels ermöglichen wird. Das Gesetz wird heute noch im Außenpolitischen Ausschuss diskutiert. Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík stellte heute erneut fest, für den Schutz des tschechischen Luftraums werden die USA bis zu 15 Jagdflugzeuge zur Verfügung stellen, die von Stützpunkten in Tschechien, Großbritannien, Deutschland und Italien starten werden. Straßenunruhen sind bereits Begleiterscheinung bei Gipfeltreffen von Politikern oder Ökonomen auf der ganzen Welt geworden. Vor dem bevorstehenden NATO-Gipfel in Prag haben sich einige hundert Polizisten heute auf dem Militärübungsgelände in Milovice in Mittelböhmen auf ein eventuelles Eingreifen bei Straßenunruhen vorbereitet. Innenminister Stanislav Gross, der gemeinsam mit Polizeipräsident Jiří Kolář die Vorbereitungen verfolgte, stellte fest, die Polizei sei gut vorbereitet. Der Staatspräsident wird nach Ausscheiden aus seinem Amt Anspruch auf eine lebenslange Monatsrente haben. Das ehemalige Staatsoberhaupt wird außerdem 5 Jahre lang über Polizeischutz verfügen. Dies wurde in einem von Vizepremier Pavel Rychetský ausgearbeiteten Gesetz verankert, das heute von der Regierung gebilligt wurde. Das Gehalt des Ex-Präsidenten soll aus dem Budget der Präsidialkanzlei bestritten werden, informierte heute Regierungssprecherin Anna Starkova. Die EU-Kommission hat bei den Beitrittsgesprächen über die Finanzierung der Landwirtschaft in den Jahren 2004 bis 2006 nur wenig Raum für Änderungen. Dies wird der Nachrichtenagentur CZK zufolge EU-Kommissar Franz Fischler am Donnerstag in Prag den Landwirtschaftsministern der Kandidatenländer mitteilen. CZK zufolge wird Fischler jedoch die Landwirtschaftsminister versichern, dass man im Vergleich mit dem vor kurzem in Brüssel bestätigten Angebot über bestimmte positive Änderungen nachdenken kann. Die Lage im Prager Magistrat nach den Kommunalwahlen war das Thema des Treffens des Premierministers und Vorsitzenden der Sozialdemokraten Wladimir Spidla mit dem Chef der Partei der Europäischen Demokraten Jan Kassel. Darüber informiert die Tageszeitung Bravo in ihrer Mittwochausgabe. Kassel zufolge einigten sich die beiden Politiker darauf, dass ein Stadtrat mit Minderheitsvertretung ohne Bürgerdemokraten UDES funktionsfähig sein könnte. Der Prager Ex-Oberbürgermeister Kassel ist davon überzeugt, dass ein solcher Stadtrat grundlegende Änderungen zugunsten der Prager im Magistrat verwirklichen kann. Der zweite Reaktorblock des Atomkraftwerks Temelin wird offensichtlich heute wieder in Testbetrieb genommen. Die Wiederaufnahme der Tests wurde nach einer zweimonatigen Abschaltung des zweiten Reaktorblocks gestern von der tschechischen Behörde für atomare Sicherheit bewilligt. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie nun Jitka Mladková.
Tagesecho.
Der Außenpolitische Ausschuss im Europäischen Parlament ist am Dienstag in einem Beschluss zu der einheitlichen Position gelangt, nach der die sogenannten Beneš-Dekrete kein Hindernis für den EU-Beitritt Tschechiens darstellen. Das ist auch das Thema unseres ersten Beitrags im Tagesecho. Anschließend informieren wir über ein tschechisch-deutsches Symposium, das am vergangenen Wochenende im bayerischen Furt im Wald stattfand. An diesem Mittwoch beginnt in Prag das Theaterfestival Deutsche Sprache. Auch dazu haben wir einen Beitrag vorbereitet. Dem Tagesecho schließe ich dann diesmal eine neue Ausgabe unseres Wirtschaftsmagazins von und mit Martin Ježek an. Das Thema ist brandaktuell, der bevorstehende Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn in Bezug auf Preise nach Tschechien. Die Benešek Räte stellen hinsichtlich des europäischen Rechts für die Aufnahme der Tschechischen Republik in die Europäische Union kein Hindernis dar. Darauf einigten sich am Dienstag die Abgeordneten des Außenpolitischen Ausschusses des Europäischen Parlaments. Dagmar Kebelová bringt nun weitere Einzelheiten.
Die Abgeordneten haben des Weiteren auf die deutsch-tschechische Deklaration aus dem Jahre 1997 verwiesen und angemerkt, dass eine politische Geste seitens der Tschechischen Republik im Sinne dieser Deklaration angemessen wäre. Der Berichterstatter für Tschechien im Europäischen Parlament, Jürgen Schröder, sagte, dass das Problem der Dekrete im Europäischen Parlament damit erschöpft und wahrscheinlich begraben sei. Die Erklärung zu den Dekreten ist Bestandteil des Resolutionsvorschlages zur EU-Erweiterung, der dem Plenum am 19. November vorgelegt wird. Im Unterschied zum ursprünglichen Wortlaut heißt es nicht mehr, dass die Dekrete kein unüberwindbares Hindernis für den EU-Beitritt Tschechiens sind. Ebenfalls fehlt die Passage, in der eine Entschuldigung für die Taten verlangt wird, zu denen es bei der Anwendung des Amnestiegesetzes von 1946 kam. Was bedeutet diese endgültige Formulierung für die Tschechische Republik? Der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses des tschechischen Parlaments, Wladimír Laštůvka, antwortet.
Der Beschluss, der erzielt wurde, ist meiner Meinung nach für Tschechien sehr erfreulich, aufrichtig und konfliktfrei.
Eine Geste seitens Tschechien sei jetzt laut dem Europaabgeordneten Schröder keine Forderung, sondern lediglich eine Aufforderung. Der tschechische Botschafter bei der EU, Libor Sečka, ist der Ansicht, dass Tschechien im Allgemeinen zufrieden sein kann. Ob die Debatte fortgesetzt werde, hänge nun Sečka zufolge von den Prager Politikern ab. Der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses, Wladimír Laštůvka, hielt eine solche Geste für möglich.
Ich glaube, dass dies möglich und notwendig ist. Wenn das Europäische Parlament bzw. sein Außenpolitischer Ausschuss die Frage auf der rechtlichen Ebene für erledigt betrachtet, könnte sie in den bilateralen Beziehungen als ein Problem auftreten. Die Sudetendeutsche Jugend Bayern hat am vergangenen Wochenende in Furt im Wald ihr alljährliches deutsch-tschechisches Symposium veranstaltet. Das Thema, das dabei im Vordergrund stand, ist in sudetendeutschen Diskussionen allerdings eher nicht alltäglich. Mehr dazu erfahren Sie in dem folgenden Gespräch, das Silja Schultheiß mit Iris Wild, der Organisatorin des Symposiums, geführt hat.
Es wird den Sudetendeutschen ja oft vorgeworfen, dass sie sich vorrangig mit der Folge des Zweiten Weltkrieges, also der Vertreibung, auseinandersetzen und nicht mit den Ursachen und dem Zweiten Weltkrieg selber. Jetzt haben Sie dieses Thema aber in den Vordergrund gestellt.
Die Sudetendeutschen klammern, oder zumindest die sudetendeutschen Institutionen klammern dieses Thema aus, so wie es in vielen deutschen Städten oder in vielen deutschen Stadtchroniken, Museen und so weiter dieses Thema gerne übergangen wird. Und uns fehlen einfach diese Informationen. Wir machen sehr viele deutsch-tschechische Begegnungen, Jugendarbeit und wir kommen immer wieder auf dieses Thema und stehen da und haben selber keine Informationen. Und deswegen war es uns wichtig, einmal dieses Thema anzubieten.
Und wie haben Sie sich dem Thema genähert?
Die Eröffnung am Donnerstagabend. Wir haben auf einem Nachtspaziergang zwei Zeitzeugenberichte vorgelesen, die genau diese Situation verdeutlichen. Das waren zwei Zeitzeugenberichte zum gleichen Ereignis im September 1938 in Eger. Man hatte aber das Gefühl, es wären zwei völlig unterschiedliche Ereignisse gewesen, weil es zwei völlig unterschiedliche Blickwinkel gewesen sind. Einmal von einer Anhängerin der Sudetendeutschen Partei und einmal von einer Sozialdemokratin. Und an den beiden folgenden Tagen hatten wir zwei Referenten. Einmal zum Thema Konrad Henlein, die Sudetendeutsche Partei und allgemein die Entwicklung des Nationalsozialismus in Böhmen und Mähren. Und am Samstag ging es darum, um die allgemeine Bevölkerung.
Am Ende dieses 9. Symposiums stand die Frage laut Programm und jetzt, Diskussion der Ergebnisse und Vorschläge für die Umsetzung. Zu was für Ergebnissen sind Sie dort gekommen?
Zunächst einmal, dass wir noch mehr Angebote zu dem Thema machen möchten. Das wäre so für die Umsetzung, wie man das jetzt zum Beispiel für die Jugendarbeit verwenden kann oder für den Schulunterricht, dass wir dazu eigentlich nochmal ein eigenes Seminar bräuchten.
Können Sie vielleicht zu den Teilnehmern selber noch was sagen?
Die Teilnehmer waren zur Hälfte Deutsch, zur Hälfte Tschechisch, was uns insofern gefreut hat, dass bisher immer so gewesen ist, dass das Interesse auf tschechischer Seite ist in der Regel sehr viel größer als auf deutscher Seite. Und die Teilnehmer sind vor allem Studentinnen und Studenten. Ja, über beide Länder querbeet verstreut.
Haben Sie auch über die aktuelle politische Debatte, also Stichwort Beneš-Dekrete im Europäischen Parlament gesprochen?
Nein, das Thema ist nicht aufgekommen. Wir hatten eigentlich gar keine Zeit. Wir haben uns wirklich konzentriert auf das Jahr, auf die Jahre 1938 bis 1945. Ich denke auch, das Thema Beneš-Dekrete, das wird so oft genannt und so oft gebracht. Wir wollten uns mal jetzt auf diesen Zeitraum konzentrieren.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Nun ein Thema aus der Medienwelt. Die österreichische Sektion der internationalen Organisation Reporter ohne Grenzen hat am Dienstag ihren Beschluss publik gemacht, das langjährige Engagement des tschechischen Journalisten und Menschenrechtlers Petr Uhl mit einem Preis zu würdigen. Es handelt sich hierbei um die erste Entscheidung dieser Organisation, Journalisten einen Preis für deren Verdienste im Kampf um die Pressefreiheit zu verleihen. Der für Journalisten aus EU-Kandidatenländern bestimmte Preis, Press Freedom Award, Signal für Europa, soll, so hieß es offiziell in der Verlautbarung, als Signal aus Wien im Rahmen der Diskussion um die EU-Erweiterung verstanden werden. Der tschechische Journalist Petr Uhl, der mit diesem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, kann auf eine recht lange und bunte journalistische Tätigkeit zurückblicken. Ihre Wurzeln sind wohl in dem für die Entwicklung der Ex-Tschechoslowakei ausschlaggebenden Jahr 1968 zu suchen. Bereits 1969, nachdem hierzulande der unter dem Namen Prager Frühling bekannte Liberalisierungsprozess durch sowjetische Panzer platt gewalzt worden war, belieferte Petr Uhl in Zusammenarbeit mit seiner damaligen Westberliner Freundin Sibylle Blockstedt Woche für Woche verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, zum Beispiel in Deutschland und Frankreich, mit Kommentaren bzw. Nachrichten über die aktuelle Lage im Lande. 1973 landete er im Gefängnis, aber kaum wieder auf freiem Fuß setzte er diese Tätigkeit fort. Dazu gehörte vor allem die Zusammenarbeit mit tschechoslowakischen Exilzeitungen. Um welcher seiner zahlreichen Tätigkeiten noch vor der sogenannten Samtenen Revolution 1989 in der Tschechoslowakei misst Petr Uhl selbst die größte Bedeutung bei. Das sagte er in einem Interview für Radio Prag.
Es war genau kurz vor 89, vor November 89, es war der Jahr September 88 bis November 89. Es war meine Arbeit für die Osteuropäische Nachrichtenagentur. Wir waren in täglicher Verbindung mit Rundfunken am Westen, das heißt BBC oder Freie Europa, ja, diese Radio-Rundfunk Freie Europa oder noch andere. Und durch diese Rundfunken haben wir wirklich die Meinung der tschechoslowakischen Bürger oder auch in anderen osteuropäischen Ländern ein wenig beeinflusst. Und es war der Zeit der riesigen Samizdat. Es waren tausende Leute, die uns gelesen haben damals. Und wir haben wirklich für Änderungen der Situation, politischen Situation, für unsere Samtrevolution etwas gemacht damals.
Soweit Petr Uhl, der frisch gebackene Träger des Press Freedom Award, des Preises der österreichischen Sektion der Reporter ohne Grenzen. Wie bereits eingangs angekündigt, beginnt an diesem Mittwoch in Prag das Theaterfestival Deutsche Sprache. Der Eröffnungsabend ist der Vorstellung des Festivalpreisträgers gewidmet. Mehr dazu und zum diesjährigen Festival hören Sie von Martina Czocke.
Seit 1996 findet in der tschechischen Hauptstadt alljährlich im Herbst das Deutsche Theaterfestival statt. Es soll das einstige Zusammenwirken tschechischer, jüdischer und deutscher Kultur zumindest partiell wiederbeleben. Auch der aktuelle, inzwischen 7. Jahrgang, lässt wieder einige Highlights erwarten. Darunter die Zadek-Inszenierung Rosmersholm vom Wiener Burgtheater und die Kinder des Olymp vom Thalia-Theater Hamburg. Daneben gibt es Lesungen von tschechischen Autoren, die stark mit der deutschen Sprache verbunden sind, beziehungsweise von deutschen Publizisten, die sich dem Thema Tschechien widmen. Begleitend findet auch erstmals ein Off-Programm statt, das von einer Generation junger tschechischer Theatermacher gestaltet wird. Dieses Programm soll vor allem experimentellen Charakter tragen und aktuellen Themen gewidmet sein. Im Rahmen des Festivals wird jedes Jahr von einer unabhängigen Jury der Max vergeben. Dieser Preis honoriert die beste Inszenierung eines deutschsprachigen Textes durch ein tschechisches Theater. In diesem Jahr erhielt ihn das Nationaltheater Prag, das unter Regie von Ottomar Krejča Minetti Porträt eines Künstlers als alter Mann inszenierte. Dieses Werk Thomas Bernhards ist Krejčas erste Regiearbeit mit den Schauspielern des Nationaltheaters nach längerer Zeit. Die preisgekrönte Inszenierung wird am Mittwochabend zum Auftakt des Festivals im Ständetheater in tschechischer Sprache gezeigt. Zum Festival und der Auswahl der Stücke fragte ich den Schriftsteller und Mitorganisator des Festivals, Pavel Kohut.
Wir haben zwei hochkarätige Dramaturgen. Der eine, das ist der Chef des Tschechischen Theaterinstituts, Dr. Černý, der andere ist einer der erfahrensten Dramaturgen dieses Landes, Dr. Josef Balvin. Beide sind der Sprache sehr gut mächtig und der Dr. Balvin, wie sich gezeigt hat, versteht eigentlich die Problematik der deutschen Dramaturgie besser als so mancher deutscher Dramaturg. Und diese zwei plus Frau Wilková plus wir alle bereisen auch während der Winter- und Frühlingsmonate das, was uns als interessant empfohlen wird. Und weil wir das nicht alle sehen können, kommen dann die Videos. Und letztendlich müssen wir schon beginnen, dann auch rechnen, damit wir uns auch dann im Klaren sind, was wir uns erlauben können. Und so entsteht ein Programm eigentlich von Gnaden des Himmels und von Gnaden der Sponsoren. Und es ist uns immer wieder gelungen, irgendwie doch noch eine Linie in diesem Programm zu entdecken.
Die Auswahl der Hauptinszenierungen in diesem Jahr kann rundum als erstklassig bezeichnet werden. Noch bis zum 16. November wird das Festival stattfinden. Sollten Sie einige Veranstaltungen besuchen wollen, empfiehlt es sich, baldmöglichst Karten zu kaufen, die Sie unter anderem im Verkaufsnetz von Ticketstream erhalten. Auf die Frage, wie viele Zuschauer erwartet werden, antworten Festivaldirektorin Jitka Jelkova und Pavel Kohut.
Es war in den letzten Jahren immer so, dass eigentlich alle Plätze ausverkauft waren.
Also es muss jetzt etwas gesagt werden, falls man leere Plätze in den Vorstellungen sieht, was ab und zu auch der Fall ist, dann sind es immer Karten, die jemand an jemandem gratis verschenkt hat. Ja? Ein gewisses Kontingent von Karten geht natürlich auch an alle die, die das Festival unterstützen. Wir sind aber für diese Situation gerüstet, indem kurz vor der Vorstellung Anfang haben die Platzanweiserinnen die Möglichkeit, diese leeren Plätze noch zu besetzen von Menschen, die entweder zu hoch sind oder noch draußen vor der Tür. Und das machen wir jedes Jahr.
Also, auch ein Gang zur Abendkasse könnte sich unter Umständen noch lohnen.
Soweit Martina Czocke mit dem letzten Beitrag im heutigen Tagesecho. Es sei noch hinzugefügt, weitere Informationen zum Festivalprogramm finden Sie unter www.theater.cz. So, und das war's also für heute im Tagesecho. In unserem Programm geht es aber gleich weiter. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Die Deutsche Bahn wird ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember ein neues Tarifsystem verwenden. und sie wird auch andere Bahngesellschaften dazu zwingen, sich der Philosophie Plan und Spar anzuschließen. Die Preise nach Tschechien werden sich dann auch verändern. Willkommen bei Wirtschaftsmagazin mit Martin Ježek. Von Berlin nach Prag 42 Euro, hin und zurück. So wird das Angebot der Deutschen Bahn lauten. Das ist ein besseres Angebot als das der Busunternehmer auf dieser Strecke. Aber nichts wird so richtig verschenkt. Zwischen Hin- und Rückfahrt muss ein Wochenende liegen und das alles gilt auch nur dann, wenn der Reisende 2 Wochen vorher reserviert. Wer 20 Minuten vor der Abfahrt kommt, zahlt 87 Euro. Eigentlich entspricht das dem Trend, so machen das auch die Billig-Airlines. Auch dort werden die Tickets zuerst sehr günstig angeboten, wer aber einen Tag vorher bucht, der zahlt sehr viel. Im Grunde ist dieses Verfahren logisch, den Reisenden zum Planen zwingen, seine Flexibilität einzuschränken und dadurch eigene Kapazitäten effektiver nutzen. Das spart Kosten. Wie es funktioniert, erklärt Katja Schienagel aus der Pressestelle der Deutschen Bahn.
Bahnfahren wird für viele Menschen günstiger. Es gibt künftig nämlich nur einen Normalpreis und 3 Plan- und Sparpreise, die sich davon ableiten. Und viele unserer europäischen Partnerbahnen, unter anderem Tschechien, haben sich der neuen Plan- und Sparidee angeschlossen. Das heißt, der Fahrpreis nach Tschechien ermäßigt sich auch um 25%. Dann gibt es zusätzlich noch Plan und Spar Europa Plus. Das heißt, wenn ich bis zu 14 Tage vor dem ersten Reisetag buche, bekomme ich bei Fahrten nach Prag sogar 40% Ermäßigung. Also ich muss die Fahrkarte bis zu 7 Tage vor dem ersten Reisetag kaufen und eben habe auch die Wochenendbindung, wie in Deutschland auch. Das heißt, zwischen der Hin- und Rückfahrt muss eine Nacht von Samstag auf Sonntag liegen.
Die Deutsche Bahn greift damit aber über ihre eigenen Grenzen hinaus. Sie hat sich nämlich vorgenommen, ihre Nachbareisenbahnen ebenfalls zu dieser Tarifphilosophie zu bringen. Der Pressesprecher der tschechischen Bahn, Petr Šťáhlavský, sagte dazu gegenüber Radio Prag.
Die Dokumente, die die Fahrkartenausgabe für Deutschland bestimmen, sind bei uns erst eingetroffen. Wir arbeiten erstmal an der Übersetzung. Wir wissen auch noch gar nicht, wie der Fahrschein nach Deutschland aussehen wird und wie sich die Preise verändern.
Bis jetzt hat es nämlich beim Kauf einer Fahrkarte von Prag nach Berlin einfacher funktioniert. Die deutschen Kollegen haben den Tschechen den Preis von der Grenze nach Berlin genannt und diesen Betrag bekamen sie dann überwiesen. Der deutsche und der tschechische Preis haben sich einfach addiert und so entstand der zu bezahlende Betrag. Mit welchem Zug man gefahren ist, das war der Frau am Schalter erstmal egal. Jetzt muss das Ticket 2 Dinge auf einmal beinhalten. Den Fahrschein und die Reservierung, und zwar untrennbar. Damit komme die tschechische Bahn nicht zurecht, sagte der Pressesprecher Petr Šťáhlavský. Die DB AG hält die Zusammenarbeit unter dem Motto Plan und Spar bereits für vorbereitet und ausgehandelt. Im Prager Bahndirektorat sind die Akten aber erst Mitte Oktober eingegangen und das sei, laut Sprecher Šťáhlavský, sehr spät. Nicht nur im System ist der Haken. Die Staatsorganisation Tschechische Bahn besitzt auch eine andere Denkweise beim Fahrkartenverkauf. Den normalen Fahrpreis hat sie in astronomische Höhen getrieben, die für einen durchschnittlichen Tschechen nicht erschwinglich sind. Jeder Vielfahrer bekommt aber 40-70% Ermäßigung. Den Platz kann man zwar gerne reservieren, aber dies hat keinen Einfluss auf den Preis. Sprecher Petr Šťáhlavský kommentiert das so.
Bis jetzt ist uns nur bekannt, dass es in Deutschland erhebliche Tarifänderungen geben wird. Wir haben uns in den Verhandlungen dazu negativ geäußert, denn dieses System ist für uns sehr ungünstig. Wir werden aber den Wunsch der deutschen Partner respektieren müssen, denn wir fungieren nur als eine Verkaufsstelle für die Deutsche Bahn. Die Beträge für die Fahrkarten nach Deutschland überweisen wir einfach an die Deutsche Bahn weiter.
Wehren werden sich die tschechischen Eisenbahner nicht. Sie müssen alles in Kauf nehmen, was von Deutschland aus auf sie zukommt. Die Deutsche Bahn dominiert nämlich den europäischen Bahnmarkt und die kleinere tschechische Bahn lässt sich einiges diktieren. Bei Fahrplanänderungen war das schon oft der Fall. Jetzt sind es auch die Preise und Tarife. Soweit das Wirtschaftsmagazin. Vom Mikrofon verabschiedet sich Martin Ježek.
Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen aller, die sie für Sie vorbereitet haben, verabschiedet sich Jitka Matková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a výšní.